machen einen Unterschied zwischen dem, was wir wollen und was Kinder brauchen? Sind das womöglich sogar zwei unterschiedliche Planeten, die manchmal vielleicht sehr nah aneinander sind, aber prinzipiell unterschiedlich, was ich will und was das Kind braucht?
Naja, ich muss mir darüber im Klaren sein, wenn ich ein Kind habe, muss ich vielleicht nochmal mich neu justieren, was das Wollen angeht, weil ich nicht mehr nur für mich verantwortlich bin, sondern in dem Fall für einen weiteren Menschen, der noch nicht in die Selbstverantwortung gehen kann. Also muss ich versuchen, im Idealfall so reflektiert zu sein, um mich in die Lage dieses Menschen, dieses jungen Menschen hineinzuversetzen. Und ich sage mal so, oder unsere Philosophie im Team ist, so wie ich junge Menschen behandle, möchte ich aber auch so als Mensch behandelt werden. Und dann komme ich halt nicht von hinten und fange mal irgendwie dieses Kind hoch und trage es irgendwo hin. Es ist ganz spannend, was man so erlebt, wenn man in manchen Einrichtungen unterwegs ist und das Eingewöhnungskind wird 2 Stunden lang auf der Hüfte getragen. 14 Monate alt, kann laufen. Und ich denke mir so, hat man keine anderen Werkzeuge möglicherweise als vermeintliche Fachkraft, damit umzugehen, wie man eine Eingewöhnung macht.
Lass uns doch da gleich mal reingehen in dieses, so wie ihr das auch erlebt, ne, live. Also damit das Ganze auch einen praktischen Nutzen hat.
Ich darf nur eine Sache zu dem von eben ganz kurz sagen. Ich glaube, was man manchmal unterschätzt als Erwachsener, wir gehen schon davon aus, dass der kleine Mensch alles in sich trägt oder dass er das weiß oder dass er das kann, weil man schon viel zu lange von seiner Kindheit weg ist. Dass wir alle mal anfangen mussten, uns die Welt zu erarbeiten und auch wie die funktioniert und was das so bedeutet, das haben wir vergessen, weil wir schon so weit weg sind. Also mein Bruder war das schönste Beispiel, der hat irgendwann mal gesagt, ey, du und deine beste Freundin, wir sind beide Erzieher, ihr geht immer nach unten, wenn ihr euch mit meiner Tochter unterhaltet. Ihr fragt davor, ob ihr die hochnehmen dürft beim Anziehen. Mhm. Warum? Und dann habe ich ihm das erklärt und dann kam er irgendwann, boah, du hast ja recht, oh mein Gott, ich nehme die einfach hoch. Und das war so spannend zu beobachten, hat er gemeint, da habe ich überhaupt keine Gedanken gemacht. Da dachte ich, naja, Basti, wenn jemand bei dir kommen würde, würde ich einfach hochziehen, so nach dem Motto, da, geh mal zum Chef ins Büro und würde ich ihn drüber tragen, würdest du ihn auch fragen, hast du so noch alle? Ja. Aber das tun wir tagtäglich mit Kindern.
Leider immer noch, ne? Es sind ja eigentlich alte Zeiten und ich kann total nachvollziehen, jetzt ist hier Licht ausgegangen. Das brauchen wir aber. Ich lasse euch gleich mal weiterreden und werde das Licht wieder anmachen. Es sind halt auch alte Zeiten. Und es ist total wichtig, glaube ich, sich auch in der Pädagogik dann von den alten Zeiten zu verabschieden. Es gibt Dinge, die sind immer noch gut, die wir aus den alten Zeiten mitbringen und immer noch heute genießen und zelebrieren können. Aber es gibt auch Dinge, die sind nicht mehr gut und die wollen wir auch gar nicht mehr haben. Damals zum Beispiel hatten Frauen keine Rechte. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sich das geändert hat. Ich glaube auch, dass die Welt eine bessere wird, wenn Frauen nicht nur mehr Rechte haben, sondern mehr mitbestimmen. Mehr Rechte brauchen sie nicht im Sinne von, wir haben alle gleich viele Rechte, Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist, aber wenn sie vor allen Dingen mehr bestimmen dürfen. Ich glaube, dann hätten wir vielleicht auch eine friedlichere Welt. Ich würde jetzt gerne noch mal ganz kurz kommen zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also wir gehen mal ein bisschen rein in die Eingewöhnung, um es so ein bisschen pragmatisch zu machen. Was sind die Must-Haves, was sind die No-Gos? Also was sollten wir tun, was sollten wir nicht tun oder was sollten wir nur unter bestimmten Umständen tun? Eine Sache will ich aber hier an der Stelle noch sagen und dann könnt ihr mal reden und ich werde die Lampe wieder anmachen. Ich finde es, also ich habe das eben bei euch gehört, ich muss auch schon ein bisschen Ahnung haben. Es macht auch Sinn, dass ich Ahnung von meinem Kind habe. Also selbst wenn ich einfach Mutter oder Vater bin und keine Pädagogin, es macht Sinn, dass ich Ahnung habe von einem Kind und von der kindlichen Entwicklung oder auch von der Beziehung, der Bindung, die ich aufbauen möchte. In einem Beruf haben wir das ja auch. Also die meisten von uns haben einen Beruf, die meisten Eltern. Und in dem Beruf kennen sie sich sehr gut aus. Würden sie sich nicht gut auskennen, dann würden sie keinen guten Job machen. Und ich bin dann sehr erstaunt, dass sie zwar für den Beruf sich immer wieder versuchen, sehr gut auszukennen, sich updaten, aber wenn es um Kinder geht oder Erziehung, dann erlebe ich leider einige Eltern, um ehrlich zu sein, viele Eltern, die sich das sparen, sich damit gut auszukennen.
Ich glaube, du hast halt mittlerweile ein Potpourri an Möglichkeiten. Ja, also wenn du überlegst, du kannst ja von Büchern noch aus der Hitlerzeit bis hin zu Büchern, die jetzt neu geschrieben sind, findest du alles. 3 Millionen Ratgeber. Dann jede Mutti, die es ein bisschen für sich gut gemacht hat, macht einen Podcast oder macht ein YouTube-Video dazu. Also es gibt ja von total gut bis total scheiße alles und jetzt sollst du für dich den Mittelweg wieder rausfinden. Was ich finde, das ist mir so aufgefallen, so in den letzten 5, 6 Jahren, dieses Bauchgefühl, was früher Mütter oder Väter oft hatten, wo die sich so drauf verlassen haben, das bröckelt gerade so weg. Keine Ahnung, ob vielleicht dann auch das Zeitalter Corona noch dazu kommt, weil die sich die ersten Jahre untereinander nicht so updaten konnten, wie das ja oft war, dass Eltern früher in PKIP-Gruppen oder auch in Krabbelkreise gegangen sind. Dann wurde mal gefragt, wie machst denn du das mit Schlafen? Wir machen das so und so. Und dann konnte man untereinander mal ausprobieren. Aber ich glaube, das Problem ist, wir haben echt so eine breite Range, wo du nachlesen könntest. Und das ist wie so ein Dschungel, in dem du dich verlierst.
Ich glaube sogar, dass es sogar noch einen Schritt weiter geht. Dann ist noch die Schwiegermutter oder die beste Freundin, die auch noch was zu sagen hat in diesem Familiensystem manchmal, was Verunsicherung schafft. Und am Ende des Tages, glaube ich, es geht ganz viel um Verunsicherung. Mhm. Das will ich jetzt auch nicht bewerten, was ich jetzt sage. In dem Fall, ne, früher war es ja so, Kinder haben auf die jüngeren Kinder aufgepasst, so in Großfamiliensystem. Und heutzutage ist es doch die Familie sehr, sehr viel kleiner geworden. Mhm. Und ich habe, bis ich vielleicht selber ein Kind bekomme, nie gelernt, wie gehe ich denn mit Kindern um? Wie trage ich ein Kind? Wie wickle ich ein Kind? Was braucht denn eigentlich ein Kind? Und das ist das, was wir vermeintlich, glaube ich, mit Intuition oder Bauchgefühl benennen, dass das nicht mehr da ist. Und das ist auch jetzt, das ist die Zeit, um Gottes Willen. Die Frage ist nur, durch diese Range an Sachen, die ich habe, von Social Media über Bücher, über irgendwelche Forschungsstudien.
Und die Nachbarin und die Freundin, die mir das und das sagt. Und die Mutter, die vorbeikommt und sagt, mach dann mal so.
Ist da ganz viel Verunsicherung drin. Und darin besteht meiner Meinung nach eigentlich immer mehr die eigentliche Arbeit in den Einrichtungen, schon bevor die Eingewöhnung beginnt. Nämlich zu sagen, auf was kommt es an? Und nicht zu sagen, als Einrichtung, also wir wissen ja, wie Eingewöhnung geht. Die Eltern haben ja hoffentlich die Eingewöhnungskonzeption durchgelesen. Sind wir doch mal ehrlich, welche Eltern lesen die und verstehen die, weil wir das auf eine pädagogische Art und Weise machen, was ja auch sinnvoll ist, weil es ja auch für eine Teamkultur wichtig ist, zu sagen, wie haben wir uns drauf geeinigt. Aber eigentlich müsste man fast schon wieder ein Übersetzungstool machen, was heißt das für Eltern?
Und haben wir nicht auch, sind wir mal ehrlich, haben wir nicht die Aufgabe, wir sind doch auch Beziehungs- und Bildungsbegleiter für Eltern. Ist das nicht eigentlich auch, ist das nicht auch eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben? Nicht, ob wir Bock drauf haben, das ist, gehört mit dazu, zu unserem Stellenprofil als Kita-Fachkraft, dass wir Eltern dahingehend ein Stück weit begleiten, selber ein kleiner Mini-Profi zu werden in Sachen Erziehung, Bildung und Entwicklung, damit sie auch verstehen, warum wir die Dinge da tun.
Stimme ich dir vollkommen zu. Und da draußen, die Realität, wissen wir alle, sieht anders aus, weil du die Zeit meistens dafür gar nicht hast als einzelne Fachkraft, weil du hast noch andere Kinder. Da ist einfach eine Personalausstattung überhaupt nicht da und deswegen muss ich gucken, glaube ich, als Einrichtungsleitung, als Leitungsteam und als Team insgesamt, wie können wir mit den Dingen, die nun mal so sind, die wir außen nicht ändern können, wie können wir innen das schaffen, Eltern so zu stärken, während der Eingewöhnung und schon davor, im Erstgespräch, also wir machen nach der Elterninfoveranstaltung, gibt es immer noch mal Erstgespräch, die greifen da auch auf, die wissen schon vor dem Erstgespräch, welche Fragen wir stellen, weil die müssen sich zu Hause hinsetzen mit dem Fragebogen, den können die digital abrufen. Dann müssen sie das erste Mal damit auseinandersetzen, was mag denn eigentlich mein Kind? Wie schläft denn eigentlich mein Kind?
Ja, wir nennen es immer Miesebogen.
Wie war denn eigentlich die Geburt?
Ja.
Wow, das ist nicht die erste Frage, die wir im ersten Gespräch gleich aber aufgreifen, aber das macht doch ganz viel. Ich muss doch wissen, als Fachkraft war das Not-Kaiserschnitt-Geburt, war
Mutter-Schwangerschaftsdepression danach
oder verfügbar. Wer ist eigentlich in diesem Familiensystem noch drin?
Gibt's da gab es so kleine, ich finde immer total wichtig, das sind Dinge, die gerne mal weggelassen werden. Das Kind hatte irgendwie einen medizinischen Notfall und das musste 2-3 Wochen isoliert werden von der Mutter. Und ihr glaubt gar nicht, was da passiert. 2-3 Wochen Isolation eines Neugeborenen von Mama und Papa, das ist so ultra krass. Das sind Informationen, die müssen wir wissen.
Ja, oder auch gab es während der Schwangerschaft irgendwas, gab es einen Unfall oder auch das hat. Also, was im Bauch passiert, also weiß man ja mittlerweile auch, dass das Auswirkungen hat.
Gehen wir noch mal ins Praktische rein. Ne? Jetzt sitzen da auch Leute, die sagen, ja, jetzt mach doch mal ein bisschen konkreter. Darf ich jetzt Kinder in den Arm nehmen oder darf ich jetzt Kinder hochnehmen? Und was ist, wenn ich das Kind jetzt irgendwie gerade im U3-Bereich, wenn ich das jetzt auf den Boden setze, es weint ja dann die ganze Zeit. Ich kann ja dann überhaupt nichts mehr machen, dann ist es ständig laut. Die anderen Kinder fangen dann auch an zu weinen. Es gibt ja ganz oft diesen Effekt. So, dann weint das eine, weint das nächste, dann weinen am Ende alle. Ey, dann bin ich super angestrengt und gestresst. Dann funktioniert sowieso nichts mehr. Ne? Dann kann auch ich nicht mehr einen guten Job machen. machen, also nehme ich das Kind einfach. Oder es gibt ja auch Kitas, könnte ja auch sein, da hatten wir eine Trageberatung, da haben wir Tragegestelle bekommen und dann schnallen wir uns das. Außerdem ist das ja in Afrika auch so, da wird auf dem Rücken, ja, dann müssen die dann mit und das ist doch super. Also da sagt man doch immer, das sind Urvölker und ne, die indigenen Völker, die machen es noch richtig. Bauchgefühl, habt ihr doch alles gerade gesagt, ich könnte euch jetzt hier wegballern. Mach doch mal, geh doch da mal rein.
Also provokant gebe ich dir jetzt zurück, wenn ein Kind anfängt zu weinen und dann geht das Kollektiv in der Gruppe los. Sorry, da sind die Eingewöhnungen scheiße gelaufen, weil wenn die Kinder sich sicher gebunden fühlen, dann wissen die, okay, dem einen geht es gerade nicht gut, das managt der Erzieher, die hat das gleich im Griff, da brauche ich da nicht mitheulen. Weil Kinder docken meistens dann emotional irgendwo an, wenn die eine Unsicherheit spüren. Oh, warte mal, irgendwas stimmt hier im System gerade nicht. Ich heul einfach mal mit, dann kommt irgendeiner. Also irgendwas ist da vorher schon schief gelaufen, wenn das passiert, sollte man sich Gedanken machen. Ja, bevor es losgeht mit der Eingewöhnung, ich finde, A, muss im Team geguckt werden, nicht automatisch, nur weil ich Erzieherin bin, bin ich auch gut in Eingewöhnung. Auch da muss man sich bitte ehrlich machen. Es gibt Pädagogen, die sind total wertvoll in verschiedenen Funktionsbereichen und in verschiedenen Bereichen, aber die sind nicht gut in Eingewöhnung, weil sie vielleicht da nicht gut abgeben können oder meinen, sie müssten das Kind auf der Hüfte parken, weil die das mal gelernt haben, dass das eine super Eingewöhnung ist oder sich von Eltern so erpressen lassen, dass es heißt, ah ja, in 2 Wochen ziehst du durch, weil sie da nicht standhalten können.
Du sprichst
können.
Über Personality.
Ja.
Da ist jemand, der hat wohl möglich aufgrund seiner eigenen Biografie Schwierigkeiten, zum Beispiel Bindung überhaupt zuzulassen, oder der hat Probleme mit dem Selbstwertgefühl und wenn die Eltern sagen, ich habe aber nur 1 Woche Zeit, dann lässt der sich sozusagen überreden, der ist verhandelbar, ist plötzlich, ne?
Und in dem Moment kippt das ganze System Eingewöhnung, weil dann tust du dir nicht gut. Also da sollte man bitte ehrlich im Team drüber sein, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn. Ich schätze einen Kollegen von uns, der ganz klar gerade einem Vater zurückmeldet, du, das kann noch sehr lange dauern, weil deine Tochter lernt hier gerade die Sprache und das Tempo gibt dein Kind vor. Und ich werde dich nicht schicken, solange die Kleine Anzeichen macht, dass sie weint. Er kommt dann zwar jeden Tag und fragt Christine, ja, war ja. Und dann sage ich, du, ist voll richtig, wie du das gerade machst. Du hast ein gutes Gespür für das Kind. Nimm es bitte so an, wie es ist. Genau. Und du machst es richtig. Ja, und dann weiß ich, okay, der ist dafür gemacht. Der matcht das gerade. Der kriegt das gut hin mit der Eingewöhnung. Und vertraut auf sich und sein Gefühl, wie ich da gerade das Kind unterstützen kann. Und nimmt sich ganz, ganz langsam Zeit und geht mit dem Kind jetzt ins Spiel.
Jetzt hat Christine so ein bisschen schon gesagt, okay, Personality ist das A und O. Also wir müssen erstmal gucken, nur weil du eine ausgebildete Fachkraft bist, heißt das noch lange nicht, dass du so einen unglaublich krassen Prozess wie eine Eingewöhnung, also Bindung pur, ne? der Ursprung des Menschseins sozusagen, dass du das schaffst. Also Wissen alleine, fachliche Expertise reicht nicht aus. Du brauchst auch eine menschliche Voraussetzung. Hast du so ein bisschen schon gesagt. Fallen dir auch noch Dinge ein, wo du sagst so, da muss man echt, oder No-Gos, Must-Haves in Sachen von...
Ich würde da auch nochmal 3 Schritte weiter zurückgehen, nämlich zu sagen, wenn ich da eine Fachkraft habe, die da vielleicht auch gerade neu in der Einrichtung anfängt, macht die dann gleich sofort eine Eingewöhnung? Nee. Kennt die denn eigentlich schon die Kultur, wie wir das hier so tun? Also wichtig, vielleicht auch mal das zu hinterfragen in einem Team. Schön, dass du da bist, Frau Ebenhö. 2 Wochen haben wir und dann kommt die
Eingewöhnung. Ja, wir haben doch Personalmangel.
Ja, dann, aber Eingewöhnung muss sein, ne? Also geht gar nicht.
Auch nicht bei Personalmangel?
Nee, auch nicht bei Personalmangel.
Dann stoppe ich die Eingewöhnung als Leitung. Ja. Da sind wir dann wieder im Job dran.
Hört nochmal ganz genau hin. Ich kann natürlich jetzt hier jede Menge Gründe liefern. Aber ihr seht ja, Kinderbeschützerinnen lassen nicht mit sich verhandeln. Und das ist vielleicht die wichtigste Entscheidung. Ich sag für mich mal, ne, ihr könnt ja beide selber nochmal sagen nachher, was so die Quintessenz dieses Gesprächs war. Für mich ist es, gewisse Dinge sind nicht verhandelbar. Egal wie scheiße die Welt da draußen ist, egal wie beschissen die Arbeits- und Rahmenbedingungen sind, egal wie inkompetent Kita-Fachkräfte, Leitungen, Fachberatungen, Kita-Träger, Behörden oder Politiker sind, egal. Gewisse Dinge verhandeln wir nicht. Punkt. Sorry.
Und da auch nochmal zu gucken, hat denn diese Fachkraft, die da vielleicht jetzt neu anfängt, was hat die denn für eine Ausbildung genossen? Mhm. Also ja, offiziell steht da staatlich anerkannter Erzieher im Idealfall da. Aber wenn das eine Teilzeitauszubildende war, würde ich 3 Fragezeichen dran machen, wann hat die denn wirklich meine Eingewöhnung von Anfang bis Ende, und ich rede nicht von Schmalspureingewöhnungen 3 Tage, von Anfang bis Ende mitgemacht. Wann hat die denn mal Übergänge gestalten können von Grippe zu Kindergarten?
Du meinst jenseits des Lernens, es gemacht zu haben, es bei jemandem zuzugucken, wie der das macht.
Umgekehrt finde ich auch, nur weil da jetzt draufsteht, die Erzieherin ist Fachkraft für U3-Bereich, ja, frühkindliche Bildung, heißt es für mich noch lange nicht, dass ich die, wenn die 2 Wochen da ist, ich muss ja auch die erstmal eingewöhnen und gucken, wie sie ankommt. Und dann finde ich es fatal, wenn du da eine Eingewöhnung mit demjenigen startest.
Wir sagen
weil die kommt ja auch noch.
Wir sagen an. Zu den Eltern 4 bis 6 Wochen, ja. Zur Fachkraft sagen wir, also 2. Schön, dass du da bist. Ab Mittwoch geht es dann mal los, heute ist Montag. Traust dir zu, ne? Hast ja den Schein staatlich anerkannt, ne?
Wie geil. Ich habe gerade so Liebe für euch, weil ich stelle mir gerade so vor, in anderen Berufen haben wir das ja auch. Also wenn ich Architekt bin, heißt das noch lange nicht, dass ich einen Wolkenkratzer baue. Dass ich auch die Expertise habe. Aber ich habe doch studiert. Ich bin doch Architekt.
Ja.
Ich kann Flugsimulator-Spiele spielen.
Genau. Okay, das ist das eine. Macht's mal noch praktisch.
Genau.
Jetzt passt auf, wir gehen mal in Anbetracht der Zeit. Es wird hier übrigens ein Zweiteiler. Ne? Wir werden das in 2 Teile aufteilen, das Video. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir wissen jetzt schon, okay, das hat definitiv was mit Personality zu tun und nicht nur mit fachlicher Expertise. Machen wir es mal konkret vor Ort. Was sind denn da so typische Stolpersteine? Und gibt's vielleicht auch Glaubenssätze oder Techniken, die ihr gut findet oder an denen ihr zweifelt? Beispiel für Techniken wäre oder für eine Herangehensweise wäre eine Peergroup-Eingewöhnung. Ja, wir haben ja auch Personalmangel. Also wie geil ist das, dass man dann...
Jetzt muss ich aufpassen, also weil die Peer so verschrien ist. Stopp. Auch da, weil wir arbeiten auch nach Peer und wir haben das im letzten Jahr für uns umgestellt und haben dann dementsprechend auch geguckt. Ich finde, man kann die nicht verteufeln. Eine Peer, wie wir sie beide noch kennen, von wegen, es kommen 7 am ersten Tag, am 1.8. 7 Stück und wenn du Glück hast, sind es am 1.9. die nächsten 7 gekommen. Das ist was ganz anderes als das, was wir heute haben. Bei uns ist es so, unsere Eltern kriegen gewisse Daten genannt, wir gewöhnen im Quartal ein. Also das bedeutet, ich habe auf jeden Fall schon mal mindestens 3 Monate Zeit, bevor die nächste Gruppe starten würde. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, wie wir beide das noch von früher kennen. Dann kommt dazu, eine Peer ist bei uns gesetzt mit höchstens 4 Kindern. Und die sind vom Alter ähnlich. Also es macht keinen Sinn, ein 9 Monate altes Kind oder Kleinkind mit einem 2-Jährigen zusammen in eine Peer zu stecken. Weil die beiden würden nicht so miteinander andocken, weil die in ganz unterschiedlichen Lebenswelten gerade auch schon unterwegs sind. Also guckst du dementsprechend auch, was passt miteinander. Und es gibt auch ein Kennenlernen, wo man miteinander guckt, kooperieren die miteinander, können die miteinander oder können die halt vielleicht auch nicht. Also wir haben auch schon eine Peer auseinandergenommen, weil wir festgestellt haben, das eine Kind hat die Sprachkompetenz nicht gehabt, konnte mit den anderen beiden nicht matchen und mit den Eltern. Dann haben wir die von der Uhrzeit anders kommen lassen und hatten eine 1:1-Eingewöhnung später dann für das eine Kind. Die anderen 2 haben total gut miteinander angedockt. Also ich finde, du musst da immer gucken, was ist in deiner Peer los? Wie kombinierst du Kinder miteinander? Geht es oder geht es halt eventuell auch nicht?
Macht es
nicht
bei euch geht? Eine Person dann?
Nee, wir haben 2 in der Peer.
Okay, das ist schon was ganz anderes. Das heißt, es sind 2 Personen für 4 Kinder da.
Genau.
Okay, kommen die alle zur selben Uhrzeit oder sind die verteilt über den Tag?
Nein, am Anfang ist es so, wir lassen die beim ersten Mal zur selben Uhrzeit kommen, um zu gucken, gibt es da Schnittstellen, wo Kinder vielleicht auch das neugierig finden, dass da andere Kinder mit dabei sind. Und dann beobachtest du die ersten 1-2 Tage. Merkst du, das würde funktionieren? Kannst du die Gruppe so zusammenlassen? Merkst du, es funktioniert nicht? Und da bist du wirklich auf die Fachkompetenz deiner Mitarbeiter angewiesen.
Also ihr seid variabel und flexibel im Hinblick auf das höchste Ziel, die Entwicklung, die individuelle Entwicklung des Kindes.
Und eine gute Eingewöhnung. Weil das ist
also auch nicht Peer Group aufbiegen und brechen, nur weil man sagt, das ist jetzt Konzept.
Nein.
Okay, das war mir nochmal wichtig. Ich glaube nämlich auch, es gibt nicht per se schlechte Konzepte. Es gibt die Menschen, die dazu passen. Es gibt die Bedingungen, die Ressourcen, die wir dafür brauchen. Und dann brauchen wir natürlich nochmal die Fähigkeit, individuelle Entscheidungen zu treffen.
Also das hast du ja selber auch, wenn du nach einer Berliner Eingewöhnung, das ist ja sehr starr gehalten, sondern es gibt Kinder, die dir spätestens an der 2. Woche ausbrechen und sagen, ich will das aber so gar nicht, weil die würden gern länger bleiben. Ja. Die auch sagen, ich bleib jetzt da. So, was sag ich denn dem Kind? Ja, nee, heute ist eine Stunde, du gehst jetzt. Also bin ich ja auch wieder nicht verlässlich oder höre schon wieder nicht auf das Bedürfnis vom Kind und gebe ihm eigentlich gerade gar nicht das, was er eventuell bräuchte, möchte, wie auch immer. Und auch mitgestalten will. Du hast ja auch Kinder, die das schon können.
Okay.
Du musst einfach unheimlich arg auf die Bedürfnisse und auf die Themen der Kinder achten können.
Ich gebe jetzt nochmal an Nadine und würde gerne nochmal von dir wissen, was du so in den Bereichen ganz konkret für Dinge gut findest oder wo du sagst, so, nee, das findest du nicht so gut oder das ist schwierig, das sollte man immer individuell behandeln oder äußerst sensibel damit umgehen.
Also zum einen der große Tipp, ja, es gibt Modelle und Modelle sind abstrakte Dinge. Mhm. Zu schauen, was passt individuell für das Team, für die Einrichtung, für die Pädagogik, die dahinter steht. In der offenen Einrichtungskultur kann ich total verstehen, dass man es nach Peer macht. Also oder in Anlehnung an. Ne? Wir sagen, okay, wir machen individuell einzeln. Stolpersteine sind natürlich, die passieren können, ne? Dass Eltern trotzdem nicht den Weg mitgehen wollen.
Was wäre das so? So eine typische Reaktion zum Beispiel? Ich kann nicht loslassen. Oder?
Das hat gar nichts was mit Wollen zu tun, das Loslassen, sondern das hat ja was mit Emotionen zu tun. Mhm. Ne? Da sehr genau hinzuschauen und zu gucken, wenn man die erste Trennung so anbahnt, sind denn eigentlich Eltern bereit, diese Trennung auch zu vollziehen? Und das ist auch etwas, was wir in der Infoveranstaltung sagen, dass ihnen bewusst sein muss, wenn ihr Kind hier in unsere Einrichtung kommt, ist es wie nach der Schwangerschaft. Die Geburt ist die erste Trennung, die sie erleben. Mhm. Und das, was sie jetzt tun, ist, muss ihnen bei vollstem Bewusstsein klar sein, dass das auch Veränderungen in ihrem Familiensystem hat, weil es Auswirkungen auf Schlafen, Essen, sonst was hat. Aber es macht auch was mit ihnen als Elternteil. Das muss klar sein. Und wenn Eltern aber nicht, wenn Eltern das für sich nie abgecheckt haben, weil sie vielleicht noch Traumata, Bindungsart und Weise mit sich tragen.
Mhm. Oder ein schlechtes Gewissen, weil die Nachbarin gesagt hat, wie dein Kind wird noch nicht betreut, mach das mal schnell.
Das ist auch ein großes Thema in der Elternarbeit. Da auch Eltern zu sagen, sie müssen das nicht tun, weil Nachbar oder Gesellschaft erwartet. Schauen sie für sich, ob es passt. Ich weiß, es gibt Umstände, warum, wieso. Ne? Mhm. Arbeiten, wir haben viele studierende Eltern, Studium etc. pp. Lassen Sie uns da aber offen drüber reden.
Es gibt ja trotzdem beide Welten. Es gibt den Bereich des Existenziellen, also ne, wie will ich leben, ich brauche Geld. Und aber auch dieses so, wie will ich selber, was für eine Mama will ich sein, was für ein Papa will ich sein. Also auch das Recht habe ich ja zu fragen.
Und auch Eltern zu entlasten, zu sagen, sie müssen ihr Kind hier nicht von 7 bis 17 Uhr bringen. Also das ist für manche Eltern ist das so ein Damoklesschwert, ich muss mein Kind hier ganz Tag. Nein, wenn sie die Möglichkeit haben und die Ressourcen haben, machen sie es doch erstmal nur einen Vormittag bis nach dem Mittagessen oder bis nach dem Schlafen und dann reicht das vollkommen aus. Wir haben auch schon Eingewöhnungen abgebrochen, wo wir einfach gemerkt haben, natürlich ist doch das Kind der Resonanzkörper der Eltern. Ne? Wenn Eltern das Vertrauen nicht haben in ihr Kind oder selber das Vertrauen nicht darin haben, dass das Kind das schaffen kann oder weil sie noch andere Dinge einfach, weil andere Dinge aufbrechen aus ihrer Biografie, dann auch so ehrlich zu sein und zu sagen, wissen Sie, sie verlieren den Platz nicht. Ganz in Ruhe. Vielleicht ist es aktuell für sie und ihr Kind gerade noch nicht gut. Wir probieren es nochmal in 4 Monaten. Aber wenn wir jetzt hier an dieser Sache weiter dran rumdoktern, in irgendeiner Art und Weise, weil das jetzt auf Krampf hinausläuft, dann wird es nicht gut werden.
Heißt, eine Option bei dir ist,
die Eltern ungemein.
Was entspannt sie ungemein?
Diese Ehrlichkeit und diese Option aufzumachen, sie verlieren den Platz nicht. Das ist für manche, ich habe Mütter teilweise, die haben ein Traumata während der Geburt gehabt, mit denen das rausgekommen ist. Das kommt natürlich nicht sofort gleich in einem Erstgespräch. Ne? Der Schein muss ja gewahrt werden und ich will doch, dass mein Kind und die Gesellschaft will doch auch, dass mein Kind. Und als gute Mutter muss man doch.
Und, du wirst ja
und man merkt in der Eingewöhnung, hey, wir kommen hier nicht weiter, Kind weint total und das ist nicht das Weinen aus einer Trauer hinaus, sondern also man kann als Eingewöhnungspädagoge dann gar nicht mehr dem Kind gerecht werden. Also man kann mit dem Kind nicht mehr trauern gemeinsam, sondern es ist nur noch ein krampfhaftes Weinen. Dann ist es doch Zeit, mit Eltern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, da ist, wir merken da was. Und das hat nichts mit dem Pädagogen zu tun. Da kann man ja auch vorher noch mal gucken. Vielleicht liegt es an dem Eingewöhnungspädagogen.
Das heißt, da muss eine Analyse stattfinden. Genau. Und nicht sofort, wir sind ja sehr schnell manchmal in den Reaktionen, ne? So, ja, geht halt nicht. Oder ist halt so schlecht. Oder macht keinen Sinn. Ja. Sondern, dass wir reingehen und gucken, okay, wir haben verschiedene Faktoren. Ist es die Gruppe?
Die Ankommenssituation. Da kommt das Kind ganz früh morgens, wo noch keiner da ist. Weil vorher war es immer so gewesen, dass es schon gekommen ist, als der Raum voll war zum Beispiel. Ne? Also lass uns nach vorne verlegen. Ja. Ne? So.
Ja, wir sind ja sehr schnell, glaube ich, auch manchmal auch in dieser Schuldzuweisung. Ja, das klappt nicht wegen den Eltern, aber vielleicht liegt es halt gar nicht so immer nur an den Eltern, sondern vielleicht aber auch an mir, an meiner Art und Weise, an der Gruppe.
Wie du gerade sagst, auch am Setting. Also wir haben auch Kinder, die wir mittags kommen lassen, weil der morgens einfach noch schläft. Ja. da haben wir dann gefragt, okay, wie ist denn euer Morgen? Ah ja, du, Christian, der schläft eigentlich um die Zeit, wo wir hierher kommen sollten. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, warum ich total ein matsches Kind in der Kita stehen habe. Weil die Mutter wollte uns zuarbeiten, hat den Kleinen immer geweckt.
Ja,
ja, dann haben wir das umgestellt und haben mit ihr geguckt und jetzt kommt der nachmittags. Und seitdem habe ich eine ganz andere Eingewöhnung und wir kommen auch ganz anders weiter mit der Familie.
Frage an euch beide. Wie lange darf ein Kind weinen im U3-Bereich? Wie oft darf es so lange weinen? Ja, ich mache jetzt mal richtig konkret, denn ich glaube, das sind Dinge, die besprechen wir nicht in Teamsitzungen. Wir reden einfach nicht darüber. Es ist so nach Bauchgefühl, nach Gusto, nach, naja, wie ich das halt meine. Aber wir hatten es ja schon. Wenn ich selber wohl möglich ein Trauma erfahren habe oder selber noch denke so, ja, hat mir auch nicht geschadet. Guck mich an, ey, ich bin krass. Ja, kann Sommer 10 Minuten weinen, ist doch kein Problem. Nochmal, wie lange darf ein Kind weinen? In welchem Alter? Und wärt ihr auch bereit, Eingewöhnungen abzubrechen oder zu verschieben und zu sagen, wir machen das in 3 Monaten nochmal oder in 6 Monaten nochmal, wenn ihr der Meinung seid, dass Kind oder Eltern noch nicht bereit sind, hier anzukommen?
Also zu deiner letzten Frage haben wir schon gemacht. Würden wir auch wieder tun, dann brechen wir die ab und starten ein halbes Jahr später wieder. Weil manchmal braucht das Kind einfach noch ein halbes Jahr. Wir haben auch schon ein Kind gehabt, das ein komplettes Jahr später erst dann zu uns gekommen ist. Oder auch Kinder, die gemerkt haben, das System passt nicht für sie. Und die sind in einer anderen Kita gelandet. Ist auch in Ordnung.
Ja.
So, da muss man einfach, finde ich, ehrlich sein. Manchmal kommen auch die Eltern mit dem System Kita bei uns nicht zurecht durch die offene Arbeit, weil das für die was ist, wo sie merken, oh, wir haben uns das besser anders vorgestellt, können wir nicht mitgehen. Und dann gehen sie vielleicht doch in eine andere Kita. Und das ist auch in Ordnung. Also ich finde, da bin ich raus aus der Schuldzuweisung, sondern ey, super, mach das Beste für das Kind. Das ist das Erste. Das Zweite, wie oft soll ein Kind weinen? Da gibt es für mich keine Matheformel, wo ich jetzt sage, 5-mal, 10-mal, oh, das war heute das 9. Mal, das muss jetzt abgeholt werden. Nein, ey, verdammt, setzt euch im Team zusammen hin und redet darüber. Was ist für uns die Situation? Wie gehen wir damit um? Weil es gibt nicht für jedes Kind die passende Formel, sondern man muss dann auch schauen, ist gerade der Grund, weil in der Einrichtung sich was verändert hat, passt die Erzieherin vielleicht nicht, ist im Moment auch einfach eine stressige Zeit, aus was für Gründen gerade in der Kita, weil Krankheitsstand so hoch ist oder. Und dann musst du ganz individuell an dem Tag gucken, was braucht das Kind gerade? Ja? Oder woran liegt's? Also wir haben zurzeit eine Zweijährige, die ist so richtig krass schön in der Trotzphase. Die regt sich total alle Ritt auf, wenn ihr irgendwas umfällt. Und dann weint die und schreit und ist sauer. Ist aber nicht auf uns, sondern die ärgert sich, weil ihr ständig der Käse umfällt. Ja? Und sie eigentlich schon weiter wäre, weil sie hat ältere Geschwister und versteht nicht, warum sie es halt nicht hinkriegt. Und das siehst du ihr halt auch an, wie sie leidet, weil sie das, was sie gerne hätte, halt nicht bekommt. So, jetzt haben wir eine Kollegin, die setzt sich immer ganz liebevoll neben dran und ist einfach da. Ja,
einfach da sein.
Und dann kann die Kleine irgendwann, merkst du dann auch so beim dritten Wutanfall, den sie dann am Morgen gehabt hat, dann dockt die an, legt sich an sie und irgendwann schläft sie ja dann ein, weil sie fertig ist, aber die ist gerade in einem Entwicklungsprozess drin. Da würde ich jetzt schwer sagen, du gehst nach Hause, weil sie hat jetzt 3-mal geweint. Ich nehme der kleinen Maus doch gar ganz, ganz viel.
Da sind wir ja wieder dabei, dass wir richtig viel Ahnung haben müssen.
Du musst
weil sonst erkenne ich diese Phasen nicht. Ja? Sonst denke ich ja, oh, das Kind ist komplett traumatisiert, es muss sofort abgeholt werden. Aber wohlmöglich ist es halt eine Entwicklungsphase. Wenn ich sie erkenne, kann ich in der Phase das tun, was das Kind braucht. Ja. Und ganz oft ist es ja so, dass nicht unbedingt eine Lösung gebraucht wird, sondern die Lösung ist, ich bin da. Das ist die Lösung. Und nicht, ich mache das schnell weg.
Ja.
Ne? Ich muss irgendwie jetzt was tun, damit das weg ist, das Gefühl. Ja, oder komm auf, genau, damit du aufhörst zu weinen, damit dieses Gefühl aufhört, weil ich kann es nicht aushalten, dein Gefühl.
Und du musst es ja manchmal gar nicht halten, sondern die will das ja auch gerade spüren, erleben, machen und tun. Und das ist das Wichtige. Deshalb sagen wir immer, wenn ihr euch mit Situationen nicht sicher seid, wo wir nicht wissen, okay, tue ich dem Kind da gerade jetzt noch gut, dann hole ich mir eine kollegiale Beratung und frage eine zweite Kollegin, du hör mal. Oder wenn ich als Kollege vorbeilaufen würde, sehe eine Kollegin arbeitet sich mit einem der Kleinen gerade ab, dann gehe ich hin und sage, hey, ist alles okay, brauchst du irgendwas? Und dann wird auch geguckt, warum ist die Situation gerade so? Und dann wird auch in der Teamsituation nochmal drüber gesprochen, okay, was hätten wir vielleicht anders machen können? Wo war der Triggerpunkt, hast du an dem Tag? Selber manchmal ist man auch als Pädagoge voll mit irgendwelchen Themen und arbeitet sich an was ab und merkt es vielleicht auch nicht gleich. Aber dann brauchst du das kollegiale Team, das dir zurückmeldet. Hier, hör mal, da warst du vielleicht auf dem Holzweg oder ey, was war denn an dem Morgen mit dir los? Okay, wir etablieren was. Wie kann ich dich da rausholen, wenn du wieder in so einer Schleife drin bist? Also deswegen brauchst du das Miteinander in der Kita.
Also willst du dazu noch was sagen? Ich will nochmal zurückkommen auf diesen Umstand, weil ich es nicht aushalten kann, wenn jemand weint. Und ich rede nicht davon, dass hier ein Kind 10 Minuten am Stück weint. Und da bin ich vollkommen bei dir zu sagen, also da gibt es keine Formel. es gibt so unterschiedliches Weinen. Es gibt das Wutweinen, was du gerade beschrieben hast, dass ich traue darüber, dass gerade hier eine Veränderung stattfindet, Weinen. Und eine pädagogische Fachkraft, die auch die Entwicklungsdinge dabei weiß und die kognitive Entwicklung von Kindern einschätzen kann, sollte wissen, wann ist etwas zu viel. Genauso sollten ja auch Kollegen zurückmelden, hey, hör zu, ich glaube, ich merke gerade hier in der Gruppe, ne, die anderen Kinder, alles kein Thema, aber ich merke gerade in der Gruppe ist da gerade ganz viel Unruhe, wenn sich alle Kinder zum Beispiel in den Nebenraum zurückziehen. Ne? Es ist wichtig, dass der Eingewöhnungspädagoge da ist und ein Angebot macht, sich einfach mal daneben zu setzen, auf dem Boden. Und wenn das Kind noch seinen Teddy in der Hand hat, hat es seinen Teddy in der Hand und dann sage ich, ja,
ach so, aber wir haben gesagt, nur 2 Wochen Spielzeug und danach muss es das abgeben.
Ja, das sagen wir nicht, um Gottes Willen.
Wir haben das auch nicht.
Mega. Aber sich einfach mal daneben zu legen und auch das zu benennen. Egal, ob das Kind 1 Jahr alt ist, 2 Jahre, 4 Jahre alt ist, zu benennen. Ich sehe gerade, Mensch, das ist gerade echt schwer. Da ist gerade jemand aus dem Raum gegangen, der dir wichtig ist. Ja. Und ich kann das nachvollziehen und das mal gemeinsam auszuhalten. Und da geht es nicht darum, dass ich das Kind jetzt 3 Stunden durchschreien lasse. Wenn ich das merke, dass ich nicht an das Kind andocken kann, und das ist das, was ich so schön meine, in Beziehung sein zu einem Kind oder zu Menschen in Beziehung zu sein, dass ich also ein Gespür dafür habe, hey, ist das jetzt gerade zu nah, ist das zu weit? Das kennt ihr alle von der Supermarktkasse, ne? Wenn so jemand sehr nah dran ist. Ein Gespür auch dafür zu haben, passt es gerade, dass ich jetzt so nah an dem Kind dran bin? Und wenn das Kind sich trotzdem, dass ich ein Angebot mache, zum Beispiel, dass ich einfach nur einen Ball rolle, es passt nicht, dann ist es meine Verantwortung zu sagen, okay, und jetzt gehen wir mal gemeinsam, wir haben einen Elternraum, wo die Eltern Platz nehmen während der Eingewöhnungszeit, wir holen jetzt Mama oder Papa ab. So. Und das Spannende ist, sich das auch zu trauen als Pädagoge zu sagen, ich glaube, ich komme an diesem Schritt möglicherweise auch nicht mehr weiter. Liebe Kollegen, unterstützt mich darin. Habt ihr noch eine Idee? Ihr habt das ja mitbekommen. Ne?
Oder auch sich einzugestehen, ich schaffe das hier gerade nicht mehr. Also auch selber emotional, gar nicht mal fachlich, sondern ich merke, das ist zu heftig für mich. Ich bin dem gerade noch nicht gewachsen. Diesem Abschiedsprozess, dem Trauerprozess, diesen Wutanfällen, der großen Frustration, den vielen Weinanfällen, könnte ja sein, ne? Dass ich auch da selbstkritisch mit mir bin.
Naja, und wir haben, das Tolle sage ich immer so schön, in unseren Türen haben wir Scheiben, in unseren Gruppentüren, sodass man von außen auch gucken kann. Ne? Und dann gibt es ja durchaus Eltern, die in der Sorge noch sind, die dann mal gucken, auch das aushalten zu können.
Dass du vielleicht
beobachtet dass da jemand mich beobachtet. Und was könnten denn jetzt die Eltern denken? Dann ist es die Verantwortung des Pädagogen, wieder ins Gespräch zu gehen und am Ende der Eingewöhnung, Stunde ist vorbei oder 2, ins Gespräch zu gehen. Ich habe gesehen, Sie haben noch mal geschaut. Wie geht's Ihnen denn damit? Ne? Sie haben es vielleicht auch gehört.
Ja? Okay, passt auf, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Wir machen das jetzt auch für euch da draußen so. Wir könnten hier noch ohne Ende weiterreden, denn das Thema Eingewöhnung ist nicht nur komplex, sondern es ist halt einfach so wichtig. Und wir könnten hier noch ganz verschiedene Facetten beleuchten. Und helft uns doch mal dabei. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haben wir hier vergessen? Über was sollten wir unbedingt mal noch ein Video machen, vielleicht zum Thema Eingewöhnung? Also welche Facette, welche Dimension haben wir jetzt wohl möglich außen vor gelassen oder die ist uns vielleicht einfach auch nicht eingefallen, weil es so viel Wichtiges gibt, schreibt uns das unbedingt doch nochmal rein. Als letztes Thema mache ich ganz kurz nochmal auf, mein Kind ist krank, während der Eingewöhnung. An der Stelle, wir versprechen, wir machen nochmal ein Video zum Thema Eingewöhnung im Bereich Ü3, das heißt die 3- bis 6-Jährigen. Die haben wir jetzt völlig außen vor gelassen, meines Erachtens nach. Versprochen ist versprochen. Wir werden da nochmal ein extra Video machen und gucken, okay, worauf achten wir denn eigentlich im Ü3-Bereich? Nochmal hier die Frage. Das Kind ist krank während der Eingewöhnung, wahrscheinlich schon in der 2. Woche. Klar, es fängt sich in der 1. Woche direkt was. Jetzt habt ihr mir aber gesagt, so, naja, also wir machen euch aus euch jetzt mal so eine gute mittelklassige Standard-Kita. Die gibt mir das Versprechen, die Eingewöhnung dauert so zwischen 4 und 8 Wochen. Oder sie sagt auch 4 und 6 Wochen. Das machen ja sehr viele. Ich glaube, ihr seid sehr frei darin. Ihr sagt, das Kind kommt, also das Kind, wenn es angekommen ist, ist es da.
Genau.
Das ist die Zeit. Ne? Also es gibt keine feste Zeit, sondern wir gucken, wenn das Kind da ist, dann ist es da und dann ist alles gut. Viele sagen aber, damit die Eltern so ein bisschen Planbarkeit haben, naja, 4 bis 6 Wochen. Aber was mache ich, wenn jetzt mein Kind erstmal schon nach der 2. Woche, 1,5 Wochen krank ist und dann ist es noch U3?
Dann verschiebt sich das alles nach hinten.
Genau.
Und das ist Aufklärungsarbeit in der Infoveranstaltung. Ja. Das ist genauso. Wir bieten Ihnen Eingewöhnung von 4 bis 6 Wochen in der Regel. Gehen Sie aber davon aus, dass Ihr Kind krank wird. Und wenn Sie das Kind krank bringen, ist das wenig sinnvoll, sondern zu sagen, rufen Sie am Montag an in der Gruppe, Tom ist krank. Und wenn Sie am Mittwoch oder Donnerstag wiederkommen, hören wir dort auf, wo wir am Montag, machen wir dort weiter, wo wir am Montag.
Umgekehrt, Erzieher können ja auch krank werden. Genau. Also deswegen sage ich Ihnen das halt einfach.
Dann ist das genauso.
Ja. Krank ist krank, egal ob der Pädagoge, der das Kind eingewöhnt oder das Kind. So. Und du weißt auch nie, wie so ein junger Mensch, weil die ja auch noch in der Entwicklung sind, wie gut stecken die denn die einzelnen Infekte weg. Es gibt auch Kinder, die danach erstmal einen Rückwärtsschritt machen und erstmal so wieder introvertierter sind und du komplett bei Null anfängst. Dann ist das so. Ja, deswegen, ich bin auch bei Nadine. Du musst danach wieder weiter gucken, wie es weitergeht. Und auch den Eltern ganz ehrlich sagen, okay, wir gucken jetzt, wo wir heute stehen.
Und dazu kommt ja vielleicht dann noch Urlaub, ne? Ich kann ja krank sein oder das Kind kann krank sein und danach geht es nochmal eine Woche in Urlaub, da fahren wir nochmal spontan weg in der Eingewöhnung. Nee,
das sagen wir auch vorher.
Ja.
Also wenn Sie jetzt einen großen Familienurlaub planen, sage ich jetzt mal, nochmal 3 Wochen irgendwo hin, nett, machen Sie das, aber seien Sie, wenn wir verschicken die Termine immer an die Eltern, wenn Sie das wissen vorab, super, machen Sie Ihren Urlaub, sagen Sie uns rechtzeitig Bescheid, dann kann ich eine andere Familie vorziehen. Sie verlieren nicht den Platz. Seien Sie so ehrlich. Bitte machen Sie auch nicht noch einen Umzug vorher oder fangen Sie noch einen Musikkurs für Ihre Kinder am Nachmittag an.
Ja.
Auch das ist sowas, wo ich dann merke, da werden Eltern auf einmal so aktiv und denken, okay, jetzt nur am Vormittag Eingewöhnung oder jetzt nur am Nachmittag. Also dann muss doch die andere Tageshälfte muss auch noch was passieren. Ja. Nein, das unterschätzen manchmal auch Eltern, auch Fachkräfte, glaube ich. Was da passiert, Kinder haben neue Gerüche, neue Geräusche, neue Personen, neue Räumlichkeiten. Was das Gehirn da eigentlich leistet, mega. Das ist anstrengend. Ja. Und ich kann natürlich einen Herrn Ebenhöhe dann verstehen, der sagt, ich bin so busy, 10 Stunden und mehr kloppisch am Tag, da brennt es richtig. Mein Kind ist nur 1 Stunde da, bitte warum am Anfang? Ja.
Ja.
Das unterschätzen Eltern. Mhm. Die Kinder sind auf einmal müde danach eine Eingewöhnung.
Und dabei müssten wir es wissen, wenn wir in den Urlaub fahren und wir gehen so einen Tag lang durch eine Stadt. Wir fahren jetzt, wir machen Urlaub in Italien und jetzt gehen wir durch einen Tag lang durch Rom. Am Ende des Tages sind wir völlig am Arsch. Und das Kind ist jeden Tag in Rom.
Genau.
Ja. So, ich kann jetzt leider noch nicht ganz aufhören. Eine Frage will ich jetzt noch stellen, weil die ist jetzt gerade in mir losgelöst, getriggert worden. Ich spiele jetzt nochmal diesen Ebenhöhe, Achtung. Also bei uns ist es so, meine Frau, die hat ja auch viel zu tun, die muss auch noch Sachen machen, ich muss auch Sachen machen, die Eingewöhnung macht die Oma. Die ist zwar jetzt nicht immer präsent, aber die hat gesagt, sie hat Zeit, sie wird das machen. Wer macht die Eingewöhnung? Wer darf sie machen?
Also bei uns hat es mit Bezugspersonen zu tun. Wir haben auch Familiensysteme, wo Oma nah dran ist. Dann hat auch Oma schon eingewöhnt. Und auch das ist in Ordnung. Was ich aber nicht
so... Weil es ist in Ordnung.
Weil es in Ordnung ist, weil die schon eine Bindung, eine Beziehung und eine ganz, ganz wichtige Bindungsperson für das Kind ist.
Ja.
Und auch Sicherheit verankern kann und geben kann. Was ich aber zum Beispiel nicht mache, ist, dass einen Tag die Oma kommt, einen Tag kommt die Tante, kommt der Onkel, dann kommt die Nachbarin. Da bin ich auch raus. Stopp. Ja. Da frage ich auch sehr provokant, wie wichtig ist Ihnen gerade die Eingewöhnung Ihres Kindes in der Kita?
Ja.
Ja, wenn Eltern sich abwechseln, Mama und Papa, ist es für mich eine ganz andere Nummer. Also das haben wir auch, dass ich mal einen Tag die Mama und einen Tag den Papa da habe, das geht.
In jedem Fall oder auch hier individuell?
Kann ich auch nicht pauschal sagen. Es ging jetzt bei dem einen Kind. Ja. Es gibt auch Kinder, da geht das gar nicht. Ich habe auch schon Kinder gehabt, wo die Mama die Eingewöhnung machen sollte. Die wäre völlig in die Hose gegangen, weil die Mama noch nicht so weit war. Dann hat der Papa eingewöhnt und prompt hatte ich ein ganz anderes Vorankommen mit dem Kind. Und auch mit der Familie. Ja, und später kam die Mama, das war gut, dass sie das angesprochen hat, weil ich war noch nicht so weit. Danke.
Ja. Heißt, was muss eine Person sein, können oder tun, wenn sie die Eingewöhnung als Familienmitglied leisten möchte?
Ich sag, auch das ist wieder ein Thema bei uns in der Infoveranstaltung für die Eltern am Anfang, die ja verpflichtend ist. Wir reden genau über diese Dinge. Wer gewöhnt denn eigentlich ein? Es gibt den Bezugspädagogen, ja, aber auf der anderen Seite die Bezugsperson für das Kind. Und 4 bis 6 Wochen hört sich lang an, möglicherweise auch noch länger, ist uns bewusst. Aber wenn der Oma, Opa, beste Freundin, Nachbarin, die Oma aus China kommt, mit dem das Kind nie zu tun hatte, macht keinen Sinn. Gucken Sie, dass Sie es am Stück machen. Bei 4 bis 6 Wochen teilen sie sich das irgendwie auf. Die erste Woche oder die ersten 2 Wochen der, die anderen 2 Wochen, dass sie das als im Idealfall, wenn das jetzt Mutter, Vater sind, dass sie sich's aufteilen. Aber auch da nochmal Obacht, sage ich dann zu Eltern. Unterhalten Sie sich miteinander, bitte. Sie sind in der Verantwortung. Denn es macht einen Unterschied, wenn Mama das Kind an der Hand in die Kita bringt, laufend, oder der Papa das Kind trägt in die Kita. Das Ankommen ist so unterschiedlich auf einmal. Also sprechen Sie miteinander. Wie machst du das eigentlich mit dem Hausschuhen? Ziehst du das dem Kind an oder nicht? Wie ist denn das beim Schrank? Hängst du da selber die Sachen auf vom Kind oder kann das der Jonathan schon selber machen? Wie ist denn das eigentlich? Wir sagen auch zu Eltern, das Kind entscheidet so am Ende der Eingewöhnungssituation, selber in den Raum zu kommen. Wir machen hier keine Übergabe von Arm zu Arm, weil das Kind muss doch die Entscheidung treffen können, jetzt bin ich gerade bereit dazu, hier die Tür zu öffnen.
Nicht wir treffen die Entscheidung, das Kind trifft. Genau. Oder wir helfen dem Kind, die Entscheidung zu treffen.
Und da gibt es auch manchmal Eltern, Kinder, die signalisieren dann auch, das ist dann eher schon im älteren Bereich der Grippe, beziehungsweise schon im Kindergartenbereich, ich brauche gerade noch mal 5 Minuten draußen im Flur. Wir sehen die Eltern, man hat schon Kontakt. Okay, wir wissen Bescheid, Kind ist da, können gehen. Dann 5 Minuten draußen, ist soweit, hat sich gesammelt. Geht uns doch nicht anders, wenn wir Räume betreten. Dass wir manchmal anfangen, okay, noch mal durchatmen und jetzt rein.
Und okay, pass auf, zum Schluss, letzte Frage, aber bitte eine schnelle Antwort. Wir haben jetzt keine Peer Group Eingewöhnung, sondern ich mache das jetzt einzeln mit einem Kind, ne? Gehen wir mal davon aus. Und ich bin jetzt krank. Eingewöhnung absagen oder trotzdem kommen lassen?
Absagen, wir sagen ab.
Kurze Antwort.
Und wenn ihr mehr erfahren wollt, ne, dann unbedingt die anderen Videos gucken. Wir werden jetzt ganz viele tolle Videos machen für euch, um euch zu unterstützen, euch zu supporten, aber vor allen Dingen zum Nachdenken anzuregen. Darum geht's uns. Wir sind nicht die ultimative Weisheit. Wir sind eine Wahrheit von vielen Wahrheiten. Wir bauen auch, wir machen auch manchmal Fehler, ne? Manchmal funktionieren Dinge auch bei uns nicht. Und es geht hier gar nicht darum zu gucken, wer ist richtig, wer ist falsch. Es geht immer darum zu gucken, okay, wie wollt ihr es machen? Wie wollt ihr sein? Und wie können wir uns gemeinsam entwickeln? Ne? Ja, mehr will ich dazu, kann ich da so gar nicht sagen. Habt ihr noch ein Abschlusswort oder soll ich hier mal, zack?
Ich habe so ein Bild, ne? Das ist ja, wie so ein Schlüsselbund, ja? Und man muss immer gucken, dieses Schlüsselbund, ich habe ein Schloss und irgendwo muss es irgendwie reinpassen, der Schlüssel. Und das ist, glaube ich, wichtig für Kita-Teams. Es geht nicht darum, was ist richtig und was ist falsch. Es ist ja sehr unterschiedlich. Mhm. Und darüber in den Austausch zu kommen, wenn man denn was ändern möchte an Eingewöhnungen oder Übergängen, mal in den Austausch zu kommen, sich verschiedene Systeme anzuschauen und dann zu sagen, hey, was passt für uns? Und nicht, was sagt da Professor A und Professor B oder was verlangen den Eltern?
Aber auch das ist schön, was du gerade sagst. Oder was kommt auch von den Rahmenbedingungen gerade bei euch an? Also wenn ihr Druck kriegt wegen Bürgermeistern, Fachberatung, whatever, nehmt den raus. Also ihr seid diejenigen, die vor Ort sind und die Kinder beschützen, begleiten und ankommen lassen und nicht die anderen, weil ihr müsst es später ausbaden, wenn es verkackt wurde.
Eben. Und jetzt, wir können nicht aufhören, gell? Es geht nicht. weil da werde ich sofort getriggert. Natürlich könnt ihr jetzt hier sitzen und könnt sagen, ja, ihr habt leicht reden, denn bei uns ist es so, unser Träger sagt, die Eingewöhnung muss aber gemacht werden, weil die Plätze, die anderen Plätze sind frei, die müssen auch belegt werden. Hier geht's um Fördermittel. Wir haben gar nicht die Wahl. Doch, die Wahl habt ihr immer. Ob ihr wollt oder nicht, jetzt hört sich auch scheiße jetzt an. Für euch ist mir auch völlig egal. Ihr habt immer die Wahl. Ihr habt immer die Wahl, für wen ihr arbeitet. Ihr habt immer die Wahl, in welcher Konstellation ihr arbeitet. Ihr habt auch die Wahl, euch für die Kinder oder halt eben nicht für die Kinder und damit dann für, keine Ahnung, irgendwas anderes zu entscheiden. Euch die Wahl nicht selber zu geben, heißt ja, dass ihr euch selber nicht mehr frei und nicht mehr selbstwirksam macht. Und das ist doch keine Option für ein gutes Leben. Also, habt eine gute Zeit da draußen. Lasst's krachen. Bis dahin. Ciao, ciao. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days.